Wir sind in einer Predigtreihe über unser Herz und heute geht es um Herzschwäche oder woher bekomme ich ein neues Herz? Martin hat in der letzten Woche darüber gepredigt, wie Samuel Gott kennengelernt hat. In 1. Samuel finden wir das. Und er hat ein paar Fragen gestellt und diese Fragen will ich euch einmal nochmal ins Gedächtnis rufen, weil die eine ziemlich gute Vorbereitung sind auf das, was wir uns heute gemeinsam angucken. Und vielleicht habt ihr euch diese Fragen schon in der letzten Woche beantwortet. Vielleicht habt ihr die Zettel aus dem Gottesdienst mitgenommen und zu Hause nochmal drüber nachgedacht. Falls ihr es nicht gemacht habt, könnt ihr es auch jetzt noch tun. Es ist völlig in Ordnung. Versucht mal, die Fragen einfach kurz für euch im Kopf zu beantworten. Und Martin hat unter anderem gefragt, ist in deinem Herzen Platz für Gott? Und gibt es da vielleicht Dinge, die man zur Seite schieben müsste? Er hat auch gefragt, darf Gott heute durch die Bibel zu dir sprechen? Das ist eine ganz wichtige Frage für heute, weil wenn ihr die mit Nein beantwortet, dann könnt ihr auch die Augen zumachen und euch zurücklehnen. Darf Gott derjenige sein, der Herr ist in deinem Leben, also der die Richtung vorgibt? Darf er bestimmen? Darf er unbequeme Sachen sagen? Oder darf er nur Sachen sagen, die sich sehr gut anfühlen? Und möchtest du für ihn dein Herz öffnen? Das Herz ist eigentlich, auch wenn es kitschig klingt, eine total schöne Metapher, weil das Herz ist bei uns der stärkste Muskel, den wir haben. Ich habe das letztens mal meinen Schülern erklärt, die wollten mir das nicht glauben, das Herz ist deutlich stärker als unser Bizeps. Und es ist unermüdlich, es schlägt Tag ein, Tag aus, egal ob wir schlafen oder wach sind, ob wir Sport machen oder uns entspannen. Man kann es trainieren, man kann es pflegen, man kann es aber auch vernachlässigen und manchmal kann es auch gestört werden. Und manchmal, ganz selten, benötigt man auch ein neues Herz, wenn die alte Pumpe nämlich nicht mehr tut. Und heute geht es um eine Herzschwäche. Das Volk Israel hatte eine Herzschwäche. Das Volk Israel kam aus der Zeit der Richter. Und in Richter passieren ganz viele Dinge, im Buch Richter passieren ganz viele Dinge, die alles andere als gut aussehen. Wir haben uns am Freitag mit der Jugend mit Stellen aus der Bibel beschäftigt, die ein merkwürdiges Licht auf Gott werfen. Und da kommen ganz viele Stellen aus dem Buch der Richter vor. Das sind Stellen, die Fragen aufwerfen. Und das sind Stellen, die uns ja manchmal sehr traurig stimmen können. Und deswegen passt das total gut, was Ina vorhin erzählt hat. Das Volk Israel kommt auch aus so einer Zeit, wo Gott nicht immer leicht zu verstehen war und wo Dinge passierten, die nicht gut waren. Aber das Buch der Richter hört mit einem ganz interessanten Vers auf. Und den möchte ich euch einmal vorlesen. Den letzten Vers im Buch der Richter. Und da steht, in jener Zeit gab es keinen König in Israel, und jeder tat, was er für richtig hielt. Eigentlich hat sich Gott sein Volk in einer sogenannten Theokratie vorgestellt. Also Gott bestimmt, wie die Gesetze auszusehen haben und Gott ist derjenige, der vorgibt, was passiert. Und eigentlich lebten die Israeliten mehr in so einer Anarchie. Es gab Bürgerkriege und selbst Samuel, der ja in so einem guten Licht dasteht, wie Martin ihn auch in der letzten Woche beschrieben hat, der war quasi so ein kurzes Leuchtfeuer und seine Söhne danach haben schon wieder gemacht, was sie für richtig hielten. Und dann wurde der Wunsch im Volk Israel laut, einen König zu haben. Ein König, der endlich mal sagt, wo es lang geht. Und vielleicht seid ihr auch zwischendurch in dieser Situation, dass ihr euch nach jemandem sehnt, der sagt, wo es lang geht. Aber es ist ganz wichtig für sich immer wieder die Frage zu beantworten, wer darf dieser sein? Wer ist derjenige, der in meinem Leben bestimmt, wo es lang geht? Es ist so ein bisschen wie, wer sitzt auf meinem Thron? Wer sitzt in meinem Leben dort, wo bestimmt wird, was passiert? Wofür schlägt dein Herz? Oder manchmal, wonach entscheidest du eigentlich Dinge? Wer darf mitreden? Ich lese euch vor aus 1. Samuel, Kapitel 8, 7 bis 9. Der Herr antwortete Samuel, gib ihnen, was sie wollen. Mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten herausführte, war es immer dasselbe. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso machen sie es nun auch mit dir. Erfüll ihre Forderung. Doch warne sie vorher und sag ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben. Das Volk Israel wünscht sich Erneuerung. Aber es möchte dieses Problem mit ihrer eigenen Idee lösen. Das Volk Israel hatte um sich herum viele Völker und alle hatten einen König. Und die erste Idee des Volkes Israels war, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur, also brauchen wir einen König. Ohne groß nachzudenken, haben sie sich die erstbeste Lösung quasi, die ihnen einfällt, gegriffen. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal. Ich greife auch oft, wenn ich eine Schwierigkeit habe, zu der erstbesten Lösung und stelle dann im Nachhinein fest, dass es dann doch nicht so richtig gut war. Eine Sache, die sich in meinem Gehirn ziemlich eingebrannt hat, war letztes Jahr im Dezember, als alles ganz schnell gehen musste mit unserem Haus und wir einziehen wollten, gab es einen Tag, da habe ich von morgens bis abends gearbeitet, war irgendwie 8 Uhr zu Hause und habe Sarah erzählt, was ich heute gemacht habe und was wir geschafft haben. Mir haben noch ein paar Leute geholfen und dann sagte Sarah, na toll, das waren aber nicht die Sachen, die heute erledigt werden müssen. Morgen muss es weitergehen und du hast ein paar Sachen gemacht, auf die du Bock hattest. Eigentlich wäre das, das und das dran gewesen. Und ich war stinkesauer und meine Lösung war es, direkt wieder ins Haus zu fahren und die ganze Nacht durchzuarbeiten. Ich war so sauer und ich musste mich irgendwie abreagieren. Und dann habe ich quasi an dem Tag, weiß ich nicht, bestimmt 20 Stunden am Stück geackert. Das war eine sehr, sehr dumme Idee. Ich bin natürlich krank geworden, wochenlang, brauchte ganz viel Ibuprofen. Einfach, weil ich die erstbeste Lösung genommen habe. Ich habe gedacht, okay, wenn ich weiterarbeite, ist Sarah zufrieden und ich habe mich abreagiert. Jackpot. Das war eine sehr, sehr dumme Lösung. Es war die erstbeste, die ich genommen habe. Und vielleicht kennt ihr das, manchmal habt ihr ein Problem und nehmt die erstbeste Lösung. Und für das Volk Israel war der Wunsch nach einem König die erstbeste Lösung. Wenn wir unser Herz von Gott erneuern lassen, also wenn Gott den Wunsch nach Erneuerung in uns erfüllen darf, dann hat das göttliche Konsequenzen und nicht menschliche. Meine menschliche Konsequenz war, dass ich krank war und gar nicht so kurz. Die Frage an euch, was machst du, wenn du dich nach Veränderung sehnst? Wenn du merkst, hier muss was passieren, was machst du dann? Und probierst du zuerst eigene Lösungen aus, bevor du auf die Idee kommst, Gott zu fragen? Samuel formuliert für das Volk die Konsequenzen von diesem Wunsch nach einem König. Er sagt, ein König fordert Tribut. Ein König braucht Militäreinheiten, da müssen Leute von euch mitkämpfen. Ein König braucht Diener, da müssen Leute aus eurem Volk dem König dienen. Ein König fordert Steuern ein und ihr müsst Abgaben machen von eurer Ernte und von euren Tieren. Und es wird eure Söhne und Töchter betreffen. Viele, viele Familien werden ihr Hab und Gut und Teile ihrer Familie quasi dem König zur Verfügung stellen müssen. Und das Volk reagiert darauf. Kapitel 8, 19 bis 22. Aber das Volk ließ sich von Samuel nicht umstimmen und weigerte sich, auf ihn zu hören. Wir wollen einen König haben, riefen sie. Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll uns Recht und Gesetz geben und uns als Anführer in den Krieg vorausziehen. Samuel hörte sich ihre Wünsche an und berichtete sie dem Herrn. Erfüll ihre Forderungen, antwortete der Herr, und setz einen König über sie ein. Danach verabschiedete Samuel sich von den Männern und schickte sie nach Hause. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, unsere eigene Lösung nehmen, dann zwingt Gott uns seine Lösung nicht auf, ähnlich wie dem Volk Israel. Und deswegen sagt er, wenn sie so sehr einen König haben wollen, dann gib ihnen einen König. Unter Umständen unterstützt uns Gott sogar auf dem Weg, den wir gehen, den wir selbst eingeschlagen haben. Er ist immer noch dabei, er ist immer noch da, er ist immer noch Gott und er liebt uns auch immer noch. Aber wir müssen mit den Konsequenzen leben, die unser Verhalten vielleicht nach sich zieht. Vielleicht wollte jemand von euch schon mal unbedingt etwas kaufen. weil es eigentlich zu teuer war für das, was ihr da zur Verfügung hattet. Und dann habt ihr es vielleicht gemacht und es war toll. Ich weiß nicht, habt ihr euch vielleicht ein Auto gegönnt, das viel zu teuer war? Es war toll, ihr habt es genossen, aber ihr musstet mit den Konsequenzen leben, dass vielleicht anderswo Geld gefehlt hat. Und es ist nicht so, dass Gott dann sagt, oh, jetzt hast du dir ein Auto gekauft, das eigentlich über deine Verhältnisse war. Der erste Baum, den du siehst, der ist deiner. Das macht Gott eigentlich nur, wenn wir es ganz, ganz bitter nötig haben, habe ich den Eindruck. Normalerweise macht er genau das nicht. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen und er ist trotzdem dabei. Er segnet uns trotzdem, wir bleiben seine Kinder, aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Vielleicht wolltest du mal mit jemandem unbedingt zusammen sein oder unbedingt mit jemandem befreundet sein und hast gemerkt, oh, das hapert aber deutlich, vielleicht sollte ich da gar nicht so viel Energie reinstecken. Und dann seid ihr vielleicht zusammengekommen oder ihr seid befreundet und du merkst, okay, hier geht wahnsinnig viel Energie flöten. Es ist eine Freundschaft, die ich wollte, egal ob jetzt eine Paarbeziehung oder eine normale Freundschaft, die ich wollte, aber eigentlich geht da wahnsinnig viel Energie für flöten. Und trotzdem kann Gott auch so eine Beziehung segnen und dabei sein, aber manchmal muss man mit den Konsequenzen leben. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo das ähnlich ist. Vielleicht willst du mal was vergessen oder über etwas nicht nachdenken und gibst dir so richtig die Kante. Und dir passiert vielleicht nichts, trotzdem hast du am nächsten Morgen Kater. Vielleicht bist du sauer auf eine Person und eigentlich wäre dran, ein bisschen Selbstbeherrschung zu üben und ein bisschen Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und stattdessen lässt du so richtig deinen Frust aus. Das ist okay. Vielleicht hat das auch gute Konsequenzen. Aber trotzdem musst du mit den negativen Konsequenzen leben, wenn das gerade nicht dran gewesen wäre. Und wenn du vorher Gott gefragt hättest, hätte er vielleicht gesagt, okay, gönn der Person mal Ruhe. Vielleicht hat sie gerade eine schwere Zeit oder was auch immer. Vielleicht ist aber auch das andere der Fall. Du müsstest eigentlich dir mal ein Herz fassen und jemanden ansprechen, weil der irgendwas macht, was eigentlich gar nicht gut ist. Für ihn oder für dich oder für andere. Und du machst es nicht, weil du dich nicht traust. Und dann musst du mit den Konsequenzen leben, dass vielleicht diese Person das, was sie tut, immer und immer wieder tut und darunter leidet, weil wir es nicht tun sozusagen, sie nicht ansprechen. Gott steht auch in unseren Fehlern zu uns. Er bleibt dabei. Aber sein Weg wäre oft der Weg ohne Umweg. Und Gott sieht das Herz der Menschen und Gott sieht auch das Herz des Volkes Israels. Und deswegen guckt Gott jetzt, wer König werden soll. Er guckt in das Herz der einzelnen Menschen in Israel und sucht einen aus, und zwar Saul. Und Saul kommt in Kapitel 9 auf die Bildfläche und ist auf der Suche nach den Eseln von seinem Vater. Und sie finden die Esel nicht und er möchte umdrehen. Und er ist auch mittlerweile in einem anderen Stammesgebiet angekommen. Und so ganz erfolgreich scheint die Sache nicht zu sein. Und dann sagen seine Begleiter, komm, wir gehen mal zu den Propheten Samuel und fragen ihn nach Rat, vielleicht kann er uns ja sagen, wo die Esel abgeblieben sind. Und so treffen Samuel, der Prophet und der Richter des Volkes Israels, aufeinander in Kapitel 9, ab Vers 15. Der Herr hatte Samuel schon einen Tag zuvor gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir schicken. Ihn sollst du zum König über mein Volk salben. Er wird Israel von den Philistern befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und seine Hilfeschreie gehört. Als nun Saul durch das Stadttor kam, sagte der Herr zu Samuel, sieh, das ist der Mann, von dem ich dir gestern gesagt habe, er soll über mein Volk herrschen. Noch beim Tor ging Saul auf Samuel zu und fragte ihn, kannst du mir sagen, wo hier der Seher wohnt? Ich selbst bin der Seher, antwortete Samuel. Komm doch mit mir zum Festplatz hinauf. Es ist mir eine Ehre, euch heute als meine Gäste zum Festessen einzuladen. Morgen früh werde ich dir alle deine Fragen beantworten und dann könnt ihr weiterziehen. Wegen der Esel, die vor 3 Tagen verschwunden sind, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie sind gefunden. Außerdem gehört alles wertvoll in Israel ohnehin dir und deinen Verwandten. Erstaunt erwiderte Saul, wie kommst du darauf? Ich bin doch nur ein Benjamiter. Ich gehöre zum kleinsten und unbedeutendsten Stamm Israels und meine Sippe ist eine der kleinsten von ganz Benjamin. Ein bisschen kann man erkennen, was in Sauls Herz steckt in dieser Situation. Saul scheint erstmal jemand zu sein, der etwas zurücknehmend ist. Er sagt, wir sind eigentlich sehr unbedeutend. Und damit ist er auch noch sehr ehrlich, denn die Benjamiter haben in Richter ein paar Kapitel zuvor einen riesen Bürgerkrieg angezettelt, wo ungefähr 50.000 Israeliten starben. Ganz, ganz miese Geschichte und ihm scheint das bewusst zu sein. Vielleicht ist Saul auch ein bisschen pragmatisch, weil er gedacht hat, wenn wir die Esel eh nicht finden, gehen wir zurück. Was aber auffällt, er lässt sich helfen und er lässt sich etwas sagen vom Propheten Samuel. Und Gott sieht noch viel mehr als das, was wir hier nur so erahnen können. Gott sieht in das Herz von Saul. Er sieht das Gute und er sieht das Schlechte und er weiß, warum er Saul zum König über Israel machen möchte. Und Samuel lädt Saul zu einem Fest ein und Saul ist dort Ehrengast. Und ich lese euch vor, was im Anschluss daran passiert. Kapitel 10, Vers 1 bis 6. Da nahm Samuel ein Horn mit Olivenöl, goss das Öl über Sauls Kopf aus, küsste ihn und sagte, im Auftrag des Herrn habe ich dich nun mit diesem Öl gesalbt, als Zeichen dafür, dass du der König seines Volkes Israels werden sollst. Wenn du nun wieder nach Hause gehst, wirst du beim Grab Rahels in deiner Nähe von Zelzach im Gebiet Benjamin zwei Männer begegnen, die dir sagen, die Eselinnen, die du gesucht hast, sind gefunden. Dein Vater ist jetzt um euch besorgt und fragt sich, wie soll ich nun meinen Sohn wiederfinden? Wenn du dann zur großen Terebinte von Tabor kommst, werden dir drei Männer begegnen, die unterwegs sind nach Bethel, um Gott dort anzubeten. Einer von ihnen trägt drei junge Ziegenböcke, ein anderer drei runde Brotlaibe und der dritte hat einen Schlauch Wein dabei. Sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote anbieten, die du ruhig annehmen kannst. Dann wirst du nach Gibea kommen, wo Wachposten der Philister stehen. Gleich am Stadtrand begegnest du einer Gruppe von Propheten. Sie kommen gerade vom Hügel herunter. Ihnen vorangehen Leute, die auf Harfen, Tamburinen, Flöten und Gitarren spielen. Die Propheten selbst werden in Ekstase sein und Prophezeiungen aussprechen. Der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du gerätst wie sie in Ekstase und redest prophetisch. Und von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Gott verändert das Herz von Saul. Hier steht, du wirst ein ganz anderer Mensch sein. Andere Übersetzer übersetzen das mit, dass Gott Saul ein neues Herz gibt. Und er zeigt ihm seine Größe. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dass Gott euch verändern darf, dann tut er es auch. Wenn ihr sagt, Gott, du darfst mich verändern, dann wird er es tun. Und dann passieren faszinierende Sachen. Saul erlebt all diese Dinge, die hier beschrieben sind. Aber es passiert noch etwas viel Abgefahrenes, wie ich finde, und das steht Kapitel 10, Vers 7. Samuel sagt zu Saul, wenn all diese Zeichen eintreffen, dann tu einfach, was dir in den Sinn kommt, denn Gott ist mit dir. Ich sag's nochmal, wenn all diese Zeichen eintreffen, dann tu einfach, was dir in den Sinn kommt. Ist das nicht geil? Ein perfektes Team mit Gott, es ist so ein bisschen, wie man das manchmal im Leben hat, wenn man sich mit jemandem nicht absprechen muss. Gute Freundschaften zum Beispiel, da kennt man das, dass man sich blind versteht. Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich mit Malte Handpuppen spiele. Theoretisch könnten wir auch, ohne zu üben, ohne alles zu machen, einfach drauf loslegen, weil wir so gut wissen, wie der andere spielt und was der andere sagt. Das funktioniert einfach. Oder ich habe eine Kollegin in der Schule, wir können einfach unsere Klassen hin und her schieben. Wenn wir einen Konflikt haben, dann macht der eine das und der andere macht das. Wir sind einer Meinung ungefähr und wir müssen uns nicht absprechen. Wir können das nachher reflektieren, aber wir müssen nicht vorher sagen, stopp, jetzt klären wir erst beide erstmal, wie wir damit umgehen. Oder wenn bei uns zu Hause irgendwas mit den Kindern ist, oft müssen Sarah und ich uns gar nicht entscheiden. Es ist völlig klar, der eine geht hin, der andere macht das. Und das fühlt sich ziemlich gut an, wenn man jemanden hat, mit dem man sich nicht absprechen muss. Oder wenn ich mit Hanno krökele, also nee, hier nennt man das Kickern, in Hannover sagt man krökeln, Tischfußball spiele, dann ist das auch so. Ich weiß ungefähr, wie Hanno spielt, ich weiß, wo der Ball hinfliegt, wir müssen nicht drüber diskutieren, wie wir spielen. Und es ist verdammt schwer, uns zu schlagen, das kann ich euch sagen, wenn wir zusammen spielen. Das fühlt sich richtig, richtig gut an, wenn man so ein perfektes Teamwork mit jemandem erlebt. Und Saul erlebt dieses Teamwork mit Gott. Samuel sagt zu ihm, wenn all diese Zeichen eintreffen, dann tu einfach, was dir in den Sinn kommt. Denk nicht drüber nach. Es wird was er ihm sagt, ist, das, was du tust, ist in Gottes Sinne, ohne dass du drüber nachdenken musst. Er bekommt ein neues Herz. In Vers 9 steht, Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn vollkommen und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Wenn Gott dich verändern darf, dann erlebst du ihn. Kennst du diese Momente, in denen Gott Dinge durch dich tut? Erlebst du zwischendurch dieses Teamwork mit Gott? Wenn du das nicht erlebst, vielleicht hast du dann noch gar nicht zugelassen, dass Gott dich verändern darf. Vielen Menschen geht es sehr leicht über die Lippen zu sagen, Gott, verändere meine Umstände. Verändere das, verändere dieses, was mir gerade schwerfällt. Mach das weg, verhindere das. Das fällt uns immer leicht zu beten. Aber darf Gott dich verändern? Dein Charakter? Wenn ihr mal zurückdenkt an die Dinge, die euch vielleicht schwerfallen, die Dinge, die euch belasten. Vielleicht habt ihr gebetet. Habt ihr nur gebetet, dass Gott das verändern soll? Oder habt ihr für euch auch zugelassen, dass Gott euch, euer Herz dabei verändern darf? Darf Gott an eure Herzschwäche, an den Punkt, wo es vielleicht wehtut, an den Punkt, wo ihr eigentlich Veränderung bräuchtet? Saul erlebt Gott auf ganz besondere Weise. Kapitel 10, Vers 10 bis 12. Als Saul und sein Knecht schließlich nach Gibea kamen, begegnete ihnen die Gruppe von Propheten. Da kam der Geist Gottes über Saul, so dass er wie sie in Ekstase geriet und mit ihnen Prophezeiungen aussprach. Als ihn einige Leute, die ihn von klein auf kannten, in diesem Zustand sahen, fragten sie einander ganz erstaunt, was ist denn mit Saul los? Gehört er auch zu den Propheten? Einer der Herumstehenden antwortete, ach, von denen weiß man ja nicht einmal, wer ihr Vater ist. Und so entstand die Redensart, gehört Saul auch zu den Propheten. Das Kapitel 10 endet damit, dass Saul von einem Los, also die Israeliten warfen oft ein Los, wenn sie Entscheidungen getroffen haben, nochmal rechtmäßig als König bestätigt wird. Und Sauls Leben und vor allen Dingen auch sein Herz, um in unserem Bild zu bleiben, wurde ordentlich umgekrempelt. Ihr habt gleich eine Zeit zum Nachdenken. Wir werden ein bisschen Musik hören und die Fragen, die ich im Laufe der Predigt immer wieder gestellt habe, sind gleich vorne zu sehen. Nutzt die Zeit, um euch diese Fragen zu beantworten, um zu gucken, wo ihr steht, und lasst Gott an euer Herz ran, an die Punkte, die Veränderung brauchen. Es ist gut, wenn ihr dabei nicht euren eigenen Weg nehmt.